Herzlich willkommen beim Theologischen Frühstück, einem Podcast der Kirche für dich in Tierfeld. Hier findest du tiefgehende Vorträge, die im Rahmen des Theologischen Frühstücks in der Kirche für dich gehalten wurden. Wir hoffen, dass du durch sie im Glauben wächst und mehr von Gott begeistert wirst. Viel Spaß mit dem heutigen Thema.
Und heute das Thema Geistesgaben. Das soll es in zwei Teilen geben. Na, heute ein Überblick und das nächste Mal, also in einem Monat, soll es so um die Wundergaben oder Zeichengaben gehen, so Zungenrede, Prophetie, Heilungen, na, alles, was dazu gehört. Und wir werden es so machen, ihr könnt zwischendrin auch Fragen stellen. Na, sonst ist am Anfang so der Vortrag dann die Fragen, aber ich habe heute hauptsächlich so 4 Bibelstellen und werde euch nach jeder Bibelstelle die Chance geben, da ein paar Fragen zu stellen oder Ergänzungen, wie ihr möchtet. Erstmal zur Einordnung des Themas, also so das Thema Geistesgaben gehört so, wenn man so von der systematischen Theologie ausgeht, so ganz grob oder gehört zum Thema Pneumatologie, also die Lehre vom Heiligen Geist. Und dazu gehören halt, wie ihr hier seht, so folgende Themen, ne? Also dass der Heilige Geist wirklich Gott ist, dass er eine Person ist, wie er im Alten Testament gewirkt hat, was zu Pfingsten passiert ist, wie man den Heiligen Geist bekommt, was mit Geistestaufe gemeint ist, was er im Leben der Gläubigen bewirkt, ne? Und noch mehr. Und davon ist jetzt ein kleines Teil, sind halt die Geistesgaben. Ich gehe nochmal, das habt ihr bei euch alles auf dem Blatt, um euch mal zu zeigen, wie vielfältig eigentlich der Heilige Geist im Leben von Gläubigen wirkt. Ne? Einfach mal ganz kurz durchgehen. Ne? Jesus macht ja deutlich, der Heilige Geist ist ein Ersatz für Jesus. Ne? Also der Heilige Geist ist anstelle von Jesus zu uns gekommen. Ne? Wenn Jesus heute noch auf der Erde wäre, er ist ja Mensch und Gott gleichzeitig, dann könnte er aber als Mensch immer nur an einer Stelle gleichzeitig sein. Also das heißt, wenn man Jesus begegnen will, müsste man halt nach Israel fliegen oder nach Brasilien, wo er halt gerade ist. Und er hätte aber nicht die Chance, ihn immer bei sich zu haben. Und deshalb hat ja Jesus gesagt, es ist besser für euch, wenn ich gehe, weil dann der Heilige Geist zu euch kommt. Und das ist ja das Tolle, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und wir haben praktisch ständig den Geist in uns oder mit uns. Und Jesus sagt, wenn der Heilige Geist kommt, dann komme ich. Also er ist in dem Heiligen Geist in uns. Das ist eine Dreieinigkeit. Der Heilige Geist macht Jesus groß. Er macht uns gewiss, dass Gott uns liebt, dass wir seine Kinder sind. Das ist eine der ersten Wirkungen, die man erlebt, wenn man von neuem geboren ist. Der Heilige Geist hilft uns so zu leben, wie Gott das will. Er hilft uns, das Gesetz zu erfüllen. Er hilft uns, Sünde zu überwinden. Er gibt uns Kraft, den Missionsbefehl zu erfüllen. Er hilft uns, die Bibel zu verstehen. Da hilft uns, Gott anzubeten. Ohne den Geist könnte man gar nicht Gott so anbeten, wie er das will. Wie Gott das will. Der Heilige Geist, der sorgt dafür, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das nennt ja die Bibel Frucht. Und wenn ihr euch mal die Frucht des Geistes anguckt in Galater 5, das sind so alles Charaktereigenschaften, die Jesus hat. Und das möchte der Heilige Geist in uns bewirken, dass wir von unserem Wesen immer mehr so werden wie Jesus. Der Heilige Geist hilft uns zu beten, er leitet uns, er hilft uns, gute Entscheidungen zu treffen, er gibt uns Vollmacht über Dämonen, er setzt uns in Aufgaben ein, er zeigt uns all das, was Gott uns geschenkt hat, er bewirkt Einheit unter Christen und, darum geht es heute, er gibt uns Gaben, ne? Damit wir Gott ehren und unseren Geschwistern dienen oder Menschen überhaupt. Ich habe diese lange Liste da wirklich mal reingenommen, damit ihr seht, so das Thema Geistesgaben ist nur ein kleiner Ausschnitt davon. Ne? Das ist nicht das Wichtigste von dem, was der Heilige Geist tut. Das ist wichtig, aber ist nicht das Thema, wo man sagt, das überstrahlt alles andere halt. Ne? Da gibt es andere Dinge, die wichtiger sind als das. Nochmal ein paar Bemerkungen. Die Bibel warnt uns davor, den Heiligen Geist zu belügen, ihn zu betrüben oder ihn auszulöschen. Ne? Also der Heilige Geist ist eine Person, er hat Gefühle. Und man kann ihn betrüben, man kann ihn zurückdrängen in seinem Leben halt oder sogar auslöschen. Und wir wollen uns jetzt so nacheinander 4 Bibelstellen angucken zum Thema Geistesgaben. Kann man sich relativ leicht merken. Das ist zweimal das Kapitel 4 und zweimal das Kapitel 12. Und wir gehen die so durch, habe da ziemlich viel Platz gelassen. Wenn ihr ein paar Sachen mitschreiben wollt, könnt ihr das gerne tun. Ich glaube, wenn wir die Bibelstellen durchgegangen sind, da habt ihr eigentlich das Wichtigste, was die Bibel zum Thema Geistesgaben sagt, verstanden, um was es da geht. Und ich versuche das relativ gründlich mit euch durchzugehen. Und es wäre gut, wenn ihr mitliest. Also ich lese aus der Elberfelder, weil das halt relativ nah am Urtext ist. Aber ich denke, es ist trotzdem verständlich und ihr könnt ja in eurer Übersetzung lesen, wie ihr es gut versteht. Na, ich lese mal 1. Petrus 4, 10 bis 11. Da schreibt Petrus, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So, das Erste, was wir halt hier sehen, ne, so Gaben sind ein Geschenk von Gott. Also wir können uns, das Wort Gaben im Griechischen heißt Charisma oder Charisma. Und das kommt von Charis, Gnade. Ne, und da merkt man, dass es halt wirklich ein Geschenk ist. Ne? Also das Wort wird auch verwendet zum Beispiel für irdische Gaben, die Israel bekommen hat oder für das Geschenk der Erlösung. Oder Paulus verwendet es mal als das Geschenk, dass er aus Todesgefahr errettet worden ist. Und halt relativ häufig in der Bibel wird es halt für diese Geistesgaben, um die es heute gehen soll, verwendet. Und da ist halt, was hier auch steht, jeder Christ hat mindestens eine Gabe empfangen. Ne? Da heißt es ja, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Und wir sollen die einsetzen, diese Gaben. Ne? Dann geht es ja weiter, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander. Also das heißt, wenn du eine Gabe hast, und die hast du, laut Bibel, dann sollst du die auch einsetzen. Und gleichzeitig macht die Bibel deutlich, auf der einen Seite ist es ein Geschenk, und trotzdem sind wir nicht der Eigentümer. Also Petrus sagt ja hier, dient damit als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Also das heißt, wir kriegen das zur Verfügung gestellt für einen bestimmten Zweck, für eine bestimmte Aufgabe. Und jetzt beim Nachdenken, da könnte man daraus schlussfolgern, dass es eventuell sein könnte, dass Gott manche Gaben nur für eine bestimmte Zeit gibt. Dass er sagt, also ich gebe dir die gar nicht für ein ganzes Leben, sondern für eine ganz spezielle Aufgabe und dann ist er wieder weg. Steht nicht hier, ist jetzt bloß eine Vermutung, ne, wenn man von dem Wort Verwalter ausgeht halt. Ne. Der Text macht ja auch deutlich, es gibt so zwei Gruppen von Gaben, teilt Petrus so ganz grob ein. Das eine sind die Wortgaben oder Redegaben, das andere sind so Dienstgaben. Und er macht deutlich, wir können, egal welche Gabe das ist, die können wir nicht aus eigener Kraft ausüben halt. Ne. Also die Wortgaben, das ist Gottes Wort, was wir weitergeben. Und die Dienstgaben, die können wir nur in seiner Kraft tun halt. Ne? Und die Gaben haben so zwei Ziele. Also sagt ja hier Petrus, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Also ne, es soll um Gottes Ehre gehen. Und vorher steht ja, dient damit einander als gute Verwalter. Also das heißt, die sind nicht für mich gedacht, sondern die sind dafür gedacht, dass so als ein Werkzeug, ne, dass ich damit anderen was Gutes tue. Und da haben wir schon mal ganz viele wichtige Sachen über die Gaben gelernt, halt, ne, dass die nicht dazu da sind zum Angeben, sondern um gebraucht zu werden, um zu dienen und Gott groß zu machen. Okay, ich würde zur nächsten Stelle gehen, wenn das okay ist. Das ist Römer 12, ab Vers 3. Da heißt es, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Prophetie in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Paulus macht ja deutlich, es gibt ganz verschiedene Gaben und jede Gabe wird gebraucht und soll eingesetzt werden in der Vergleich das mit dem Leib. Ne? Sagen wir nochmal 1. Korinther 12 sehen. Das sagt, so wie es an dem Körper verschiedene Glieder gibt, so sind wir verschiedene Glieder als Christen an einem Leib. Ne? Dieser Leib ist so die ganze Gemeinde weltweit. Und an jedem Körper, da gibt es kein nutzloses Körperteil. Ne? Jedes Körperteil wird gebraucht. Und genauso gibt es jetzt keinen Christen, der sagen kann, ich werde nicht gebraucht, ich bin nutzlos. Also deine Gabe, das, was Gott dir gegeben hat, ist wichtig, damit der ganze Leib so funktioniert, wie Gott sich das gedacht hat. Und deshalb macht ja Paulus ja deutlich, er sagt, wir sollen nicht höher von uns denken, als zu denken sich gebührt. Also das heißt, niemand hat einen Grund, mit seiner Gabe anzugeben und zu sagen, ich stelle mich über den anderen. Sondern, das ist ja das Ziel von dem ganzen Abschnitt, wo Paulus sagt, mach genau das, wofür du begabt bist. Also wenn man hier durchguckt, da zählt Paulus ein paar verschiedene Gaben auf. Und dann sagt er ja, also lasst uns diese Gaben gebrauchen. Und dann sagt er zum Beispiel, es sei Dienst im Dienen. Also wer die Gabe des Dienstes hat, der soll dienen. Wer die Gabe des Lehrens hat, der soll lehren. Wer die Gabe der Ermahnung hat, der soll ermahnen halt. Das ist eigentlich ganz einfach. Und er will damit zeigen, benutze genau die Gabe, die du hast. Die habe ich dir aus dem Grund gegeben und jetzt setzt sie dafür ein. Und bei manchen Gaben gibt hier Paulus noch ein paar Hinweise, wie man die einsetzen soll. Wir werden uns die einzelnen Gaben nochmal ganz am Ende angucken von dem Abschnitt. Ja, also Paulus macht so deutlich, es gibt für jede Gabe so eine richtige Verwendungsweise. Das war schon der zweite Text. Habt ihr dazu noch Fragen? Sonst gehe ich zum nächsten. Und das ist jetzt das ganze Kapitel 12 im 1. Korintherbrief. Das ist das längste. Das ist so der umfangreichste Text, der geht eigentlich bis Kapitel 14. Na, da kommt noch im Kapitel 13, geht es um die Liebe, wie wichtig die ist im Gebrauch der Gaben. Und dann im Kapitel 14 geht es speziell um Zungenrede und Prophetie. Das gucken wir uns dann aber das nächste Mal an. Und ich gehe das mal so Vers für Vers mit euch durch. Also 1. Korinther 12, Vers 1. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Also, ne, er sagt so das Thema, um was es jetzt geht. In dem Brief vorher ging es um verschiedene andere Themen und jetzt macht er deutlich, jetzt geht es um das Thema Gaben. Und dann das Zweite, Vers 2. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Also da hat eine Kraft gewirkt halt, ne, die zu den Götzen gezogen hat. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Also Paulus macht hier deutlich, die Korinther, die haben, bevor sie zum Glauben an Jesus gekommen sind, haben die unter dem Einfluss anderer Geister gelebt. Ne, die Bibel macht ja deutlich, macht Paulus auch im Korintherbrief deutlich, dass hinter den Götzenbildern, hinter den Götzen der Heiden, da stehen wirkliche geistliche Mächte, Dämonen. Und das ist aus meiner Sicht hier gemeint, wenn Paulus sagt, ihr seid zu diesen Götzenbildern fortgezogen worden, weggerissen worden. Also da hat eine Macht gewirkt. Und das macht deutlich, es gibt andere Geister, die in dieser Welt wirken und die können auch Gaben geben. Das sieht man aus der Erfahrung, sieht man auch in der Bibel, dass auch Dämonen, also böse Geister, dass die Menschen in einer gewissen Weise begaben können. Und dieses Thema werden wir gleich noch uns näher angucken, wo das Jesus auch nochmal so deutlich macht, wir sollen das prüfen, ob ein Geist von Gott ist oder nicht. Und das macht ja deutlich, dass jemand Geistesgaben hat, dass er irgendwie übernatürlich begabt ist. Das ist noch kein Beweis, dass er den Heiligen Geist hat. Das wird ja manchmal so gesehen, dass man sagt, ich habe jetzt bestimmte Gaben, ich kann prophetisch reden, kann in Zungen reden oder irgendwie, kann Wunder tun. Und das ist ja der eindeutige Beweis, dass Gott in mir wirkt. Und die Bibel sagt, nee, macht es an einigen Stellen deutlich, dass falsche Propheten, dass die auch Wunder tun, dass die Gaben haben. Und Paulus sagt hier, oder sagt an anderen Stellen, der eigentliche Beweis, ob jemand wirklich zu Gott gehört, aber den Heiligen Geist hat, das sind nicht die Gaben, sondern es ist die Frucht. Die Frucht des Geistes. Also, dass ein Mensch verändert wird von seinem Wesen her, dass er immer mehr wird wie Jesus. Jesus selber sagt es mal. Er warnt davor, dass es falsche Propheten geben wird, so am Ende von der Bergpredigt. Und er sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Also guckt euch das Leben von den Menschen an Und dann werdet ihr erkennen, kommen die von mir oder kommen die nicht von mir. Das ist, zieht sich durch das ganze Neue Testament durch, ne? Dass er sagt, es gibt Irrlehrer und die erkennst du nicht nur an ihrer falschen Lehre, die erkennst du an ihrem Leben. Ne? Wo Paulus das sagt, das sind immer so die gleichen Sachen, die haben eine Liebe zum Geld, die begehen sexuelle Sünden, die verursachen Spaltungen, ne? Denen geht es um sich selber. Ne? Das sind also das ist genau anders als die Charaktereigenschaften von Jesus halt. Ne? Und Paulus macht ja deutlich, der Maßstab, ob eine Gabe von Gott kommt oder nicht, das entscheidet sich an Jesus. Ne? Also so die Sache, wird Jesus verherrlicht oder wird er verdammt? Also wo Paulus ganz klar sagt, du kannst, wenn du den Heiligen Geist hast, dann kannst du nicht Jesus verfluchen. Oder man könnte das auch übersetzen, so in dem Sinne, dass Leute versuchen, mit Jesus zu fluchen. Also das heißt, die versuchen im Namen Jesus einen anderen Menschen zu verfluchen. Ne? Und wo die Bibel deutlich macht, das geht nicht. Also wenn du einen Heiligen Geist hast, das ist nicht die Art von Jesus. Und möchte ich mit euch mal einen kurzen Exkurs machen, wo das nochmal deutlicher wird. Und das ist aus dem 1. Johannesbrief. Das ist im Kapitel 4. Da geht der Johannes nochmal ein bisschen näher drauf ein. Und ich lese mal wieder so Stück für Stück durch. Da sagt ja, Johannes schreibt hier, Geliebte, glaubt nicht jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Also so eine ganz klare Aussage, ne? dass die Bibel uns auffordert, der Apostel Johannes, wir sollen nicht alles, was sich übernatürlich anhört, sofort auf Gott schieben. Also wir sollen das prüfen, ob das wirklich von Gott kommt. Und er redet ja hier davon, viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Also das heißt, wir müssen damit rechnen als Christen, dass vieles von dem, was wir hören, dass das nicht von Gott kommt. Also wir müssen mit Fälschungen rechnen. Vers 2. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und schließlich in Vers 3. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt ist er schon in der Welt. Also, Johannes macht ja deutlich, du erkennst den Geist Gottes daran, dass der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Also versuch das mal, das klingt jetzt so einfach, ne? Aber das meint, Christus ist ja ein anderer Name für Messias. Ne? Und das heißt so, Jesus, also der Jesus von Nazareth, das ist der Messias. So, das heißt, er ist gekommen, das heißt, er war vorher nicht in der Welt. Von der Bibel her wissen wir, Jesus war schon immer existent, ist ja eine Person der Dreieinigkeit, ist er Gott selber. Das heißt, Jesus ist Gott und er ist auf diese Welt gekommen und ist Mensch geworden. Also das heißt, in diesem ganz kurzen Satz, ne, Jesus Christus ist im Fleisch gekommen, da steckt, Jesus ist der Messias, er ist wirklich der Retter, Jesus ist wirklich Gott. Und Jesus ist 100% Mensch. Ne? Das ist ja das, was wir glauben als Christen, dass Jesus 100% Gott ist und 100% Mensch ist. Und das war er auch, als er auf der Welt ist. Und im Vers 3 steht dann, also hieran erkennst du den Geist des Antichristen. Und der bekennt halt Jesus nicht. Also der stellt sich irgendwie gegen Jesus. Und der schmälert in irgendeiner Form die Person oder das Werk von Jesus. Ne? Und ich glaube, das finde ich interessant, wo sagt, alles entscheidet sich an Jesus und an dem, was er am Kreuz getan hat. Daran entscheidet sich alles. Das ist so das Zentrum der Bibel. Und wenn ich davon weggehe, dann bin ich im Bereich der Irrlehrer. Also dann ist das nicht mehr von Gott. Es gibt ja viele, die von sich behaupten, dass sie irgendwas tun in der Kraft des Heiligen Geistes. Und daran kannst du es unterscheiden, dass du sagst, wird bei dem, was sie machen, wird er Jesus groß gemacht? Wird er verherrlicht? Kriegt er die Ehre? Oder wird er irgendwie abgewertet oder wird sein Werk nicht als so wichtig gesehen oder irgend verfälscht? Ne? Nenne ich mal ein Beispiel. Es gibt in den USA einen katholischen Priester, der nennt sich Richard Rohr. Und der ist sehr einflussreich, hat viele Bücher geschrieben. Der hat viele christliche Führungspersönlichkeiten, sage ich mal, beeinflusst. Ne? Zum Beispiel, kennt er vielleicht nicht, Rob Bell war mal eine Zeit lang sehr bekannt, war Pastor in einer großen Gemeinde, in einer evangelikalen Gemeinde. Und viele sind durch den Richard Rohr, muss man sagen, vom Glauben abgefallen, weil er wirklich ein Irrlehrer ist, weil er ein anderes Evangelium verkündigt. Ne? Und der verkündigt zum Beispiel, Er redet von dem kosmischen Christus. Ne? Er unterscheidet zwischen Jesus und dem kosmischen Christus. Ne? Und er sagt, Jesus als Person, also Jesus von Nazareth, das war einfach nur ein Mensch, der genauso wie wir Fehler hatte, der sich irren konnte. Und zu gewissen Zeiten hat er sich mit dem kosmischen Christus verbunden. Also dann hat der kosmische Christus durch Jesus hindurch geredet. Und zu diesen Zeiten hat er dann Aussagen getroffen, die für alle Zeiten wahr sind. So, und jetzt kommt, der kosmische Christus ist nach seiner Definition, das ist so ein Geist, der in jeder Religion wirkt, der in jedem Menschen wirkt. Na, und mit diesem Kunstgriff kann der Richard Rohr jede Bibelstelle umdeuten. Na, zum Beispiel Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich. Dann sagt er, das hat Jesus durch den kosmischen Christus geredet. So, der kosmische Christus ist ja so und so in jeder Religion, in jedem Menschen. Das heißt, jeder Mensch kommt zu Gott. Also, ne, damit hast du das ausgehebelt, diesen Absolutheitsanspruch von Jesus halt. Ne? Und da merkt man, wenn man das hier rannimmt, dieser kosmische Christus, der ist halt nicht Fleisch geworden. Also, der ist nie auf der Erde gekommen und ist Mensch geworden. Der ist immer so ein unsichtbarer Geist geblieben, der immer irgendwo im ganzen Universum wirkt. Und daran sieht man an diesem Test von Johannes, das ist nicht der Geist Gottes, der dort redet, ne? Wo man sagen kann, das ist wirklich ein Irrlehrer. Oder ein anderes Beispiel wäre, ne, ja, was heute auch ab und zu mal, was es so gibt, ne, dass es Christen gibt, die Person von Jesus in dem Sinne schmälern, dass sie behaupten, als Jesus hier auf die Erde gekommen ist, da hat er seine Gottheit komplett aufgegeben. Ne? Die nehmen das aus Philipper 2 und behaupten das deshalb so, weil sie sagen, Jesus ist in dem Sinne nicht einmalig, er ist nicht der Retter, der eine einzige, durch den wir gerettet werden, sondern er ist ein Vorbild für uns. Weil Jesus seine Gottheit aufgegeben hat und alle seine Wunder, die er getan hat, in der Kraft des Heiligen Geistes getan hat, deshalb können wir das auch. Das ist dann die Schlussfolgerung, dass die sagen, guck dir das an, was Jesus getan hat. Wenn du den Heiligen Geist hast, kannst du genau das Gleiche. Du kannst Tote auferwecken, du kannst jeden Kranken heilen, du kannst die gleichen Wunder tun, die Jesus tut. Also das ist das, wo man merkt, da wird Jesus in seiner Einzigartigkeit wird geschmälert, wird herabgesetzt. Und da gibt es noch haufenweise andere Irrlehren, die es zur Zeit gibt oder die es in der Kirchengeschichte gab. Und ich finde es eigentlich cool, dass die Bibel uns so einen klaren Maßstab gibt. Ne? Also sie sagt, Jesus Christus im Fleisch gekommen. Ne? Das ist so der Maßstab. Jesus ist Gott, Jesus ist der Messias und Jesus ist wirklich Mensch geworden. Ne? So. Und wenn irgendjemand das anders behauptet, dann ist es nicht der Geist Gottes. Ne? Das ist ja zum Beispiel in großen Teilen so der liberalen Theologie, da wird halt Jesus nicht als Gott anerkannt. Ne? Da sieht man nur seine menschliche Seite. Und damit verliert er seine Autorität. Und dann geht es weiter, ich lese mal die nächsten Verse, Vers 4. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, also sie meint die Irrlehrer, die falschen Propheten, ne? Weil der, welcher in euch ist, größer als der ist, welcher in der Welt ist. Also das heißt, Gottes Geist in uns, also in den wahren Gläubigen, der ist größer als jeder Lügengeist. Ne? Johannes sagt das an einer anderen Stelle, dass du automatisch spürst, also wenn irgendwo was falsch ist. Du hast so ein Gespür dafür, wenn da irgendwas nicht stimmt, wenn der Geist Gottes in dir ist. Ne, das sagt ihr, ich muss euch eigentlich gar nicht belehren, weil ihr die Salbung habt. Ne, damit meint ihr den Heiligen Geist. Vers 5, sie, also wieder die Irrlehrer, sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt und die Welt hört sie. Ne, das ist ja auch so was Typisches. Die Irrlehrer, die kommen sehr, sehr gut in der Welt an. Also zum Beispiel der Richard Rohr hat das vor kurzem eine Dokumentation gesehen und da ist er in eine große, bekannte amerikanische Talkshow eingeladen worden und die, ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht, Oprah Winfrey ist so eine Talkshow-Masterin, die war halt begeistert über seine Lehre, weil er halt so inklusiv ist, ne? Weil er niemand ausstößt und weil er sagt, so, jeder ist automatisch bei Gott halt, ne? Und das kommt natürlich bei der Welt an, also dass es keinen falsch und richtig gibt. Und dann Vers 6, wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört uns, wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Na, hier redet Johannes als Apostel, ne? Und er sagt, also wir, also die Apostel, sind aus Gott. Und wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Und das ist so der nächste Test, also dass man sagt, der echte Geist Gottes, der bestätigt das, was die Apostel sagen. Ne? So Apostelgeschichte 2, die Gemeinde ist gerade entstanden, da steht ja, die Gemeinde blieb beständig in der Lehre der Apostel. Ne, das ist das, was wir haben, das ist im Prinzip die Bibel. Ne, und das ist interessant, dass Irrlehrer, die wenden sich gegen vieles, was die Apostel sagen, und behaupten dann zum Beispiel, das hat ja Paulus gesagt, das war ja nur ein Apostel. Und Jesus hat es nicht gesagt. Und die Bibel macht aber deutlich, die Apostel, die sind von Jesus selber eingesetzt worden. Das heißt, die reden in seiner Autorität. Also das heißt, wer gegen einen Apostel sich stellt, gegen das, was die Apostel aufgeschrieben haben, der stellt sich am Ende gegen Jesus. Halt, ne? Also du kannst das nicht auseinander dividieren. Und dann, damit hast du so diese zwei Tests. Das eine ist das, was von dem Geist gewirkt ist, bekennt es sich zu dem wahren Jesus, wie er in der Bibel beschrieben ist, und passt das mit der Bibel überein. Halt, ne? Und überall, wo jemand über die Bibel hinausgeht oder Teile der Bibel ablehnt, dann kannst du schon von vornherein wissen, okay, das ist nicht der Geist Gottes, der hier wirkt. Das ist ein anderer Geist. Okay, jetzt zurück zum ersten Korintherbrief. Das war ja bloß ein Exkurs. Kapitel 12 geht es weiter, Vers 4 bis 6. Da heißt es dann, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Das Interessante ist, das ist so ein klarer Hinweis auf die Dreieinigkeit. Ne? Also so jede Person der Dreieinigkeit ist bei der Ausübung von der Geistesgabe beteiligt. Also der Heilige Geist, der gibt die Gaben, der bewirkt sie, der gibt uns die Kraft dafür. Die Gaben sind dazu da, um Jesus zu dienen. Er ist der Herr. Ne? Also wir dienen ihm damit. Macht wieder deutlich, Gaben sind Werkzeuge. Ne? Die sind dazu da, um Jesus groß zu machen. Und Gott, der Vater, der sorgt dafür, dass diese Gaben was bewirken, dass die eine Auswirkung haben. Also wenn du deine Gabe irgendwie einsetzt, dass da irgendwas daraus hervorkommt. Ne? Das steckt da drin. Vers 7. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Das ist wieder dieser Gedanke, also die Gaben haben einen Nutzen, die sind Werkzeuge, um einen Auftrag zu erfüllen. Also unser Auftrag ist, Menschen zu Jüngern zu machen. Und dafür sind die Gaben ein Hilfsmittel. Also dass wir das möglichst gut machen können. Also das sind keine Schmuckstücke, mit denen ich angeben kann, oder Museumsstücke, die man so ausstellt, sondern die soll ich gebrauchen. Ja, dafür sind sie da. Also das ist so das, was Paulus hier sagt. Und dann Vers 8 bis 10, da zählt er eine Reihe von Gaben auf. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Prophetie, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Also, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht auf Einzelheiten ein, das machen wir später. Was auffällt bei diesen Texten, die wir haben, die wir uns gerade angucken, es gibt keine vollständige Gabenliste im Neuen Testament. Also die unterscheiden sich. Wenn er das vergleicht mit Römer 12, ist das anders als das, was hier steht und das, was dann in Epheser 4 kommt. Also man hat so einen Eindruck, zumindest zwischen den zwei Texten in Römer und 1. Korinther 12, dass Paulus einfach so wie in so einen Eimer greift, wo ein paar Gaben drin sind, ein paar rausnimmt und ein paar Beispiele nennt. Also von daher gehe ich davon aus, dass im Neuen Testament nicht alle Gaben genannt sind, die es gibt. Also es gibt mehr Gaben. Ne? Zum Beispiel heute, wir sind froh, dass es Leute gibt, die sich mit Technik gut auskennen, so, die das in der Gemeinde einsetzen. Das kommt im Neuen Testament nicht vor, aber für unsere Gemeindearbeit im Moment ist es sehr, sehr wichtig. Ne? Livestream und alles, was so läuft. Oder es wird auch nicht die Gabe der Gastfreundschaft. Aber ne, das ist ja ohne, wo du sagst, es gibt ja Menschen, die haben offensichtlich die Gabe der Gastfreundschaft. Ne, wo du dich bei denen wohlfühlst, die machen das richtig gut. Oder Musik wird in der Bibel nicht als Gabe so aufgezählt, wo man merkt, das ist ja wirklich eine Begabung. Ne, wir kommen dann nochmal über den Unterschied zwischen natürlicher Begabung und geistlicher Begabung. Man hat ja bei manchen Liedern den Eindruck, dass die wirklich der Heilige Geist eingegeben hat. Ne? Also so manche Lieder, die wir singen, die werden sofort von einer großen Anzahl von Christen begeistert gesungen, weil die merken, irgendwie hat das Lied was Besonderes. Ne? Also zum Beispiel Mutig komme ich vor den Thron. Ne? Das ist für mich so ein Lied, wo ich sage, das hat offensichtlich der Heilige Geist eingegeben oder in früheren Jahrhunderten Befiehl du deine Wege, ne, von Paul Gerhard, wo du sagst, das hat so vielen Christen über die Jahrhunderte Trost gegeben und wo man den Eindruck hat, das ist wirklich eine Gabe, solche guten Lieder zu schreiben. Also die so einen tiefen Text haben und die eine gute Melodie haben, die man gut singen kann. Dann Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Das finde ich ganz wichtig. Das heißt, alle Gaben kommen von dem gleichen Geist und der bestimmt souverän, wer welche Gabe bekommt. Also das heißt, du kannst eine Gabe nicht erwerben, du kannst dir nicht kaufen. Du kannst eine Gabe nicht erlernen. Du kannst einen Umgang mit einer Gabe lernen, aber du kannst eine Gabe an sich nicht erlernen. Also das heißt, wenn dir irgendjemand anbietet, hier einen 3-Tages-Kurs, dann kannst du Zungen reden oder Prophetie, dann kannst du wissen, dass das Quatsch ist. Das ist nicht der Heilige Geist, der dann wirkt. Halt, ne? Weil, wenn du das in der Bibel siehst, die Leute, die prophetisch geredet haben oder in Sprachen geredet haben, die konnten das sofort, ohne dass sie das gelernt haben. Das hat der Heilige Geist durch sie gewirkt. Aber du kannst Gott bitten, dass er dir Gaben gibt. Ne? Hier steht, der Heilige Geist, der gibt, wem er will. Und wenn du einen Eindruck hast, für den Dienst, zu dem mich Gott berufen hat, da fehlt mir eine gewisse Begabung, ich bräuchte noch was, dann frage ihn doch einfach. Bitte ihn doch einfach darum. Und wenn Gott das denkt, dass du das brauchst, wird er dir das geben. Halt, ne? Und das, ich weiß noch, da war ich noch Teenager, 1990 war das. Da habe ich diesen Text gelesen, habe ich durch den Korintherbrief gelesen. Und irgendwie, ich glaube, es ist vorher bei uns in der Gemeinde nie groß drüber gepredigt worden, über die Gaben. Ich habe das nicht gekannt und habe das erste Mal gelesen und habe mir dann diese ganze Liste angeguckt von Gaben und habe mir überlegt, was wäre denn eine sinnvolle Gabe davon? Und habe dann überlegt und irgendwie habe ich gedacht, es wäre gut, die Gabe der Geisterunterscheidung zu haben. Und habe Gott darum gebetet, gib mir doch die bitte. Ne? Und es wäre für die Gemeinde gut und so. Und habe dann nicht groß drüber nachgedacht. Und das war noch vor der Wiedervereinigung, also die Mauer ist schon gefallen. Und dann sind wir als Jugendgruppe sind wir nach Berlin gefahren, weil in West-Berlin Billy Graham gepredigt hat. Also für alle, die den nicht mehr kennen, das war so ein ganz großer Evangelist aus Amerika, ganz berühmt, hat vor Millionen Leuten gepredigt, ist glaube ich vor 3-4 Jahren gestorben. Und das Dumme ist, mein Cousin und ich, wir hatten unseren Personalausweis nicht mit, wir durften praktisch nicht nach West-Berlin. Sind nicht über die Grenze gekommen und haben uns dann die Zeit in Ost-Berlin vertrieben irgendwie. Und dann ist der Rest der Jugendgruppe zurückgekommen und da hat einer ganz begeistert erzählt und hat gesagt, ja, da konnte man dort auf dem Kudamm, konnte man eine Musikkassette, die gab es früher, ne? Die konnte man für DDR-Geld kaufen. Und da waren hier so bekannte Künstler drauf. Man war da ganz begeistert, man musste nur seine Adresse angeben. Und dann hat er so erzählt, was die noch so auf ihrem Stand hatten. Wir hatten zum Beispiel, da stand dort ein großes Plakat, dass man als Mensch nur 10% von seinem Gehirn nutzt. Und die zeigen eben, wie man die restlichen 90% nutzen kann. Und ich war noch ziemlich jung damals, der war ein ganzes Stück älter, einige Jahre älter als ich. Und ich habe dann einfach spontan, wo ich das gehört habe, habe ich gesagt, das ist nichts Gutes, das ist nicht von Gott. Und er hat mich ausgelacht, so nach dem Motto, ja, typisch Brüdergemeindler, muss überall seinen Teufel an der Wand malen. Und dann ein paar Wochen später hat er praktisch erzählt, er hat seitdem ständig von den Post gekriegt, das war praktisch Scientology, ne? die das angeboten haben. Die wollten seine Adresse haben und wollten ihn bei einigen von den Kursen. Und als mir das wieder eingefallen hat, dann habe ich gesagt, du hast es doch mal gebetet mit dieser Körper- der Geisterunterscheidung. Und habe das seitdem mehrmals erlebt, wo sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, wo ich sofort ein Gespür hatte, ist eine Sache gut oder nicht gut. Ne? Also das, von daher würde ich euch ermutigen, bittet doch einfach drum, wenn ihr denkt, ihr braucht eine bestimmte Gabe für euren Dienst. Halt, ne? Vers 12. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Das hat man schon im Römerbrief gesagt. Aber hier macht das Paulus nochmal so ein bisschen anders deutlich, sagt er so, der Christus, also Jesus, hat jetzt hier auf der Erde einen Leib und das sind wir als seine Kinder, also seine Diener als Christen. Wir sind der Leib Christi, also wir sind seine Hände und Füße, wir sind seine Organe, mit denen Jesus jetzt auf dieser Erde wirkt. Also er wirkt durch uns. Und dann geht es die nächsten Verse, jetzt lese ich einen größeren Abschnitt, damit ihr nicht Angst habt, dass es so lange dauert. Da geht es weiter im Vers. Und nee, erstmal noch Vers 13 vorher. Da heißt es, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Das ist, das habt ihr vielleicht schon gehört, diesen Begriff Geistestaufe. Da kommt von diesem Vers her. Und was Paulus ja sagt, er sagt, wir alle sind in diesen Leib hineingetauft worden. Das heißt, jeder, der zu Jesus gehört, jeder, der an Jesus glaubt, der ist mit dem Heiligen Geist getauft worden. Also die Geistestaufe ist nicht ein zweites Ereignis, was du nach deiner Bekehrung, nach deiner Wassertaufe brauchst, sondern das ist schon passiert. Die Bibel macht das ja ganz deutlich und sagt, wenn jemand den Geist nicht hat, der ist nicht sein, also da ist kein Christ. Also du kannst ohne den Heiligen Geist gar kein Kind Gottes sein. Also da gehörst du nicht zu Gott. Der Heilige Geist ist das Zeichen, ob du ein Kind Gottes bist. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann tauft dich der Heilige Geist in diesen Leib da hinein. Also das heißt, du gehörst zur weltweiten Gemeinde von Jesus und du bist ein Teil von dem Leib Christi. Wenn ihr noch das noch ausführlicher noch mal was drüber haben wollt, über das Thema Geistestaufe, können wir nächstes Mal noch mal drüber reden. Halt, ne? Also ich glaube schon, dass es zweite Erfahrungen gibt in dem Sinne, aber das ist dann eher eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist und nicht, dass du dann erst den Heiligen Geist bekommst. Halt, ne? Und jetzt dieser längere Abschnitt, ab Vers 14. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Ohr bin, gehöre ich nicht zum Leib? Gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns, die weniger Ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben größere Anständigkeit. Unsere Anständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib ist, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Das hat es Paulus, was er in Römer 12 gesagt hat, hier nochmal sehr ausführlich gebracht mit dem Leib. Dieses Bild vom menschlichen Körper macht deutlich, jedes Körperteil wird gebraucht. Also es gibt keinen Grund, auf den anderen herabzuschauen und zu sagen, ich brauche dich nicht. Es gibt auch keinen Grund, Minderwertigkeitsgefühle zu haben, zu sagen, ich bin hier nicht wichtig. Paulus sagt sogar, die Glieder, die so die am wenigsten wichtigen erscheinen, die sind besonders wichtig. Also wir sehen das Gesicht als erstes, so unseren Körper, aber so die eigentlich wichtigen Organe, die sind verborgen. Unser Herz, unsere Lunge, unsere Nieren. Alles das, was wir zum Leben brauchen und wo man denkt, die könnte ich ja drauf verzichten, Hauptsache ich habe ein Gesicht und habe einen schönen Körper. Ohne das Verborgene wird es nicht funktionieren. Und Paulus macht ja deutlich, wenn alle die gleiche Gaben hätten, also das wäre so, als ob ein Körper nur aus einem einzigen Körperteil besteht, also ganz oft halt, aus Hunderten von Augen. Also dann wäre es kein Körper. Dann wäre es eine Ansammlung von Augen, aber es würde nicht funktionieren. Und er macht damit deutlich, also wir brauchen einander, also ich habe mal geschrieben, Einheit durch Vielfalt und Paulus will keine Spaltung. Also dass er sagt, wir brauchen uns und diese Vielfalt, die ist von Gott gewollt. Das ist ja interessant, in der Welt haben ja immer wieder so Imperien oder Diktaturen versucht, die Menschen alle gleich zu machen. Früher in China hatten alle die gleichen Klamotten an, die sahen alle gleich aus von außen. So in Nordkorea ist es zum Teil noch so. Und Gott dagegen liebt die Vielfalt. Ne? Er will, dass wir uns in unserer Unterschiedlichkeit ergänzen. Und dann geht es weiter, Vers 28. Und die einen hat Gott in der Gemeinde gesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, so dann Wunderkräfte, so dann Gnadengaben, der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus. Erstmal bis dorthin. Also, Paulus macht ja deutlich, es gibt eine Rangfolge der Gaben. Er fängt ja an mit erstens, zweitens, drittens. Also erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Und er sagt, danach kommen alle die anderen Gaben. Ne? Also so dann kommt die und die Gabe. Also das heißt, es gibt da einen Unterschied zwischen den Gaben. Es gibt ein paar Gaben, die sind besonders wichtig. Die braucht die Gemeinde. Werden wir gleich noch sehen in Epheser 4. Und dann macht er deutlich, nicht jeder ist ein Apostel. Er macht diese Fragen, ne, die er hier aufzählt. Also sind alle Apostel? Die Frage, nein. Die Antwort, nein. Sind alle Propheten? Nein. Sind alle Lehrer? Nein. Haben alle Wunderkräfte? Nein. Haben alle Gnadengabe der Heilungen? Nein. Das macht ja schon mal deutlich, wenn jemand heute behauptet, alle Christen müssen Zungen reden, alle Christen müssen heilen können, alle Christen müssen prophetisch reden können, dann widerspricht es ja direkt dem Text, der hier steht. Also das widerspricht ja der Bibel. Wo die Bibel deutlich macht, du kannst halt nicht alles, also hat nicht jeder die gleichen Gaben. Und dann Vers 31. Eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Und dann kommt das Kapitel 13. Also das Eifern, ne? Also Paulus sagt auf der einen Seite, der Heilige Geist, der teilt aus, wie er will. Und dann haben wir unterschiedliche Gaben und wir sollen trotzdem darum eifern. Also Paulus macht ja deutlich in Kapitel 14, eifere danach die Gabe zu bekommen, wo die Gemeinde am meisten was davon hat, also wo du am besten anderen damit dienen kannst. Und wie können wir danach eifern? Eigentlich gibt es nur diesen Weg, darum zu beten und Gott zu bitten und zu sagen, gib uns doch diese Gabe oder du persönlich oder als Gemeinde, also wenn du einen Eindruck hast, wenn wir als Gemeinde einen Eindruck haben, hier gibt es ein paar Gaben, die fehlen uns als Gemeinde, die bräuchten wir aber, um unseren Auftrag zu erfüllen, dann sollten wir Gott darum bitten, dass er uns die gibt. Halt, ne? Ich glaube, dass Gott jeder Gemeinde die Gaben gegeben hat, die sie braucht, um zu ihrer Zeit den Auftrag zu erfüllen. Aber können wir dann nochmal drüber reden. Und dann sagt Paulus, ich zeige euch noch den Weg darüber hinaus. Und der Weg ist dann, wo er deutlich macht, ohne Liebe sind all die vielen guten Gaben sind sinnlos. Also die Gaben sind dazu da, um anderen zu dienen. Und wenn du keine Liebe hast, dann willst du ja gerade nicht dienen. Dann geht es ja um dich selber. Dann willst du dich groß machen. Ne? Und das, wo er das so deutlich macht, bei den Korinthern war das gerade das Problem, dass die angegeben haben, dass die damals gedacht haben, die beste Gabe, die es überhaupt gibt, ist die Sprachenrede. Also damit stehe ich ganz weit oben. Halt, ne? Und alle wollten damit angeben, dass sie in Sprachen geredet haben. Okay, das war jetzt ein langer Text. Dann lese ich ein Kapitel Epheser 4 weiter. Das ist der letzte Text zum Thema Gaben nochmal. Und fangen an Vers 7 an. Da heißt es, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Also nochmal der gleiche Gedanke, den wir schon hatten. Jeder Einzelne hat Gaben empfangen. Dann Vers 8. Da ist jetzt ein Zitat aus dem Alten Testament. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Also hier heißt es, da spielt ja Paulus auf Himmelfahrt an. Ne? Und er macht deutlich, damals bei Himmelfahrt ist Jesus zu seinem Vater als ein Sieger zurückgegangen. Also er hat dort feindliche Mächte besiegt, hat die gefangen genommen. Da heißt es zum Beispiel in Kolosser 2, Vers 15, die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und die Folge des Sieges, steht hier, ist, jetzt können die Menschen Gaben empfangen. Also das heißt, Jesus hat wie so ein Feldherr ein feindliches Heer besiegt und jetzt am Ende verteilt er die Beute. Und zu der Beute gehört, dass wir Geistesgaben bekommen. Also dass wir Gaben haben, ist praktisch eine direkte Folge von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Also wieder, alles steht und fällt mit dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Also damit passiert alles. Ich lese mal weiter, ab Vers 9. Da schreibt Paulus, das Hinaufsteigen, aber was besagt das anderes, als dass er hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Also nicht das wieder, wo er auf die Menschwerdung von Jesus zurückkommt und sagt, bevor Jesus zum Himmel gefahren ist, ist er auf die unteren Teile der Erde gekommen. Das heißt, er hat sich ganz sehr erniedrigt. Er ist zu den Niedrigen gekommen. Er war nicht in Palästen, sondern er ist zu den Ärmsten gegangen. Vers 11. Und er hat dir einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes und für die Erbauung des Leibes Christi. Ja, das ist interessant, weil hier deutlich wird, also hier nennt jetzt Jesus keine Gaben, sondern er nennt so 5 Personengruppen, die Gaben haben. Also das sind so Ämter, ne? Und er macht dann deutlich in den nächsten Versen, die sind praktisch nochmal abgesetzt von den anderen Heiligen. Ne? Also diese 5 Personengruppen, also diese 5 Ämter, die sind zur Ausrüstung der Heiligen, also für das Werk des Dienstes. Also das heißt, das sind in dem Sinne Leitungsgaben, die hier beschrieben sind. Und diese Aufgaben von diesen Leitern ist, die sollen die Heiligen ausrüsten. Für das Werk des Dienstes, also das heißt, damit jeder Christ, also die Heiligen sind die Christen, ne, damit die Christen sich einsetzen können, ihre Werkzeuge gebrauchen können, für die Erbauung des Leibes, also dass sie ihren richtigen Platz am Körper finden. Und interessanterweise, dieses griechische Wort, was hier steht für Ausrüstung, das kommt bloß einmal vor im Neuen Testament und das kommt zum Beispiel so im Rest der griechischen Literatur im medizinischen Zusammenhang vor für die Einrenkung von ausgerenkten Gliedmaßen. Also wenn du deinen Arm ausgekugelt hast oder irgendwie, wo dann Leute das eingerenkt haben, sodass man das wieder verwenden kann. Das ist eigentlich ein cooles Bild, wo du sagst, wenn du Christ wirst, dann fügt dich der Heilige Geist dem Leib Christi zu. Du bist ein Teil von dem Leib, aber es kann sein, dass du an dem Leib wie so ein ausgekugelter Arm dranhängst. Also das heißt, du gehörst zwar dazu, aber du erfüllst deine Aufgabe noch nicht. Du hast deinen Platz noch nicht richtig gefunden. Und jetzt sind praktisch diese 5 Leitungsämter, die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, denen ihre Aufgabe ist jetzt, dich dort einzurenken. Also dir zu helfen, deinen richtigen Platz zu finden, damit du am richtigen Platz deine Aufgabe wahrnimmst und praktisch, wie wir es vorhin hatten, dass du Jesus dienst und dass du ihn verherrlichst und dass du anderen Menschen dienst, ne? Dass du deinen Platz machst, deinen Platz erfüllst. Und interessanterweise sind alle 5 von diesen Leitungsämtern, das sind so Wortgaben, ne? Also jeder von diesen Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer, die leiten dadurch, dass sie lehren, dass sie irgendwie reden. Das zieht sich durch das Neue Testament, dass eine Leitung durch Reden geschieht. Also anders kannst du ja schlecht leiten. Klar, mit einem Vorbild soll man das machen, aber du musst ja das erklären, was du machst. Und das finde ich ganz interessant, ne? Weil hier deutlich wird, wenn du Leiter hast in der Gemeinde, dann ist denen ihre Aufgabe nicht, dass die alles für die Gemeinde machen. Ne? Also so der Evangelist und der Lehrer, der ist nicht dafür da, dass er alles erklärt, dass er alles selber macht. Also so dieses Modell, dass du einen Pastor hast, der alles macht, was es in der Gemeinde zu tun gibt und die anderen sind nur Zuhörer. Das ist eigentlich nicht von Gott gewollt, sondern die Leiter haben die Aufgabe, die sollen jedem einzelnen Gemeindemitglied helfen, dass er seinen Platz in der Gemeinde findet. So dass jeder am Ende dient, jeder mithilft. Ne? So, und das ist der Grund zum Beispiel, warum wir es bei uns in der Gemeinde so haben, dass Jonathan und ich wir sind nicht dafür angestellt, alle Aufgaben hier zu machen, sondern unsere Aufgabe ist, so viel wie möglich Leute zu schulen. Darum gibt es so viele Schulungen. Ne? So eine Schulung ist jetzt hier das theologische Frühstück, aber sonst haben wir ja so zu aufbauend, wo wir sagen, wir wollen, dass Leute vorwärts kommen im Glauben. Und das Ziel ist, wir machen die nächsten Verse deutlich, dass Leute mündige Christen werden, dass sie nicht unmündig sind. Ne? Also das sollen keine Konsumenten sein, sondern Leute sein, die reif sind. Ne? Vers 13 heißt es ja, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Also das ist das Ziel. Wir alle sollen praktisch als Christen reif und erwachsen werden im Glauben. Ne? Wir im Herzschlagkurs kommt es dran, ne? Diese verschiedenen Wachstumsstufen, die die Bibel nennt, so Baby, Kind, Jugendlicher, Vater und Mutter im Glauben. Und so Gottes Ziel ist, dass die Leitung der Gemeinde dazu da ist, praktisch jeden dorthin zu bringen, dass er ein Vater und Mutter in Christus wird. Also dass er jemand wird, der andere zum Glauben führen kann, andere im Glauben begleiten kann. Ne, das ist das Ziel. Also niemand soll ein Baby bleiben oder ein Kind oder ein Jugendlicher. Und da heißt es ja hier, wir sollen zur Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Ne? Das meint, so eine ganz intime, enge Beziehung zu Jesus zu haben. Ganz am Anfang der Bibel heißt es mal, Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Halt, ne? Also da merkt er, da gehört mehr dazu, als dass Adam so geguckt hat und gesagt, da kommt jemand aus dem Wald, das ist die Eva, okay, habe ich erkannt. Also davon wird man nicht schwanger. Ne? Also da gehört eine engere Beziehung dazu. Und das ist das, was Paulus hier meint, was die Bibel mit Erkenntnis meint. Ich sage, ich habe so eine enge Beziehung zu Jesus, ich bin intim mit ihm geworden. Also ich kenne ihn richtig gut. Und dann geht es weiter. Vers 14, der gleiche Gedanke wird weiter ausgebaut. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige, oder anderes Wort wäre Babys, sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Also, das heißt, niemand soll mehr ein Baby bleiben. Und ein Kennzeichen von dem Baby ist hier nach diesem, also ein Baby im Glauben, dass es von allen möglichen Lehren, die es hört, beeinflusst ist und sagt, oh, jetzt habe ich was Cooles bei YouTube gehört über den Glauben, jetzt folge ich dem. Ein Stück später höre ich was anderes, das ist vielleicht das Gegenteil davon, da folge ich dem. Und ich bin so hin und her geworfen. Und Paulus' Idee ist, nee, du sollst die Wahrheit erkennen, dass du feststehst, dass du so in eine gerade Richtung läufst, also dass du reif bist, dass du erwachsen bist, dass du unterscheiden kannst, was ist wahr und was ist falsch, was ist gut und was ist nicht gut. Ne? Und dazu sollen praktisch die Ältesten, die Leitung der Gemeinde, sollen allen dazu helfen. Und dann noch Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Das ist wieder dieser Gedanke, wir wollen Jesus ähnlicher werden, wir wollen zu ihm hinwachsen und dafür brauchen wir die Wahrheit. Und so die Wahrheit selber ist die Bibel, ne, wo wir uns davon, dass wir von der Wahrheit geprägt sind und diese Wahrheit aber nicht, also dass wir andere nicht niederbibeln, sondern dass wir das in Liebe reden halt. Ne? Vers 16, aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Ja, also wieder dieser Gedanke zum Schluss nochmal. Jeder hat am Ende seinen Platz gefunden in dem Leib und als ganzer Leib wachsen wir, um Jesus ähnlicher zu werden, halt, ne? Um unseren Auftrag als Gemeinde zu erfüllen. Ich würde nochmal diese fünf Ämter, ne, so Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, da gibt es ja, habt ihr vielleicht schon gehört, gibt es Leute, die sprechen vom fünffältigen Dienst und es ist seit ein paar Jahren, ist das so in der christlichen Landschaft so ein bisschen aktuell geworden und die dafür plädieren, dass jede Gemeinde diese fünf Ämter braucht. Also jede Gemeinde braucht einen Apostel, in Propheten, in Evangelisten, Lehrer und Hirten. Und Die Frage würde ich mal mit euch angucken wollen und ich würde bezweifeln, dass das so ist, dass jede Gemeinde das braucht. Und ich nenne euch mal meine Gründe dafür. Also der erste Grund ist, dass Paulus hier meiner Meinung nach nicht von einer Ortsgemeinde spricht, sondern von dem weltweiten Leib. Das heißt, die ganze Gemeinde als Ganzes, als weltweiten Leib, der durch die Jahrhunderte besteht, die braucht diese fünf Ämter. Und dann, also das heißt, dieser geistliche Paulus, das ist ja ein Bild, was hier gebraucht wird vom Leib, aber an vielen anderen Stellen gebraucht ja die Bibel das Bild vom Leib, also dass sie sagt, wir sind so ein geistlicher Bau, der über Jahrhunderte wächst. So, der hat zu Pfingsten begonnen, dieser Bau, dieser Tempel, und der wächst so lange, bis Jesus wiederkommt halt. Dann ist er vollendet, dann ist dieser geistliche Bau, dieser Tempel, ist dann fertig. Und interessanterweise redet die Bibel öfters davon, dass die Apostel praktisch den Grund gelegt haben. Zum Beispiel zwei Kapitel vorher, Epheser 2, Vers 20, heißt es, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Also das heißt, das Fundament, das haben die Apostel gelegt. Und hier steht Apostel und Propheten. Also ich gehe da davon aus, dass es so neutestamentliche Propheten sind, sonst müsste aus meiner Sicht die Reihenfolge andersrum sein. Also wenn es die alttestamentlichen wären, hätte Propheten und Apostel stehen müssen. Ja, und wir hatten ja vorhin 1. Korinther 12, da hat Paulus gesagt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Ja, also das heißt, du hast da eine Reihenfolge und Paulus sagt, die Apostel, die sind praktisch ganz unten. Also von diesem geistlichen Bau in Offenbarung 21, da steht man, dass dieses himmlische Jerusalem, das ist ja gleichzeitig ein Bild für die Gemeinde. Und da steht, die hat praktisch ein Fundament, so das aus kostbaren Steinen. Und jeder Stein, da steht ein Name von den 12 Aposteln drauf. Na, also da ist das wieder, oder 1. Korinther 3, da sagt Paulus, ich habe als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, er als Apostel. Also das heißt, bei einem Gebäude legst du nur einmal das Fundament. Also du musst nicht in jeder Generation neu ein Fundament legen. Du hast es nur am Anfang. Und das passt ja mit dem Rest der Bibel zusammen. Das heißt, die Apostel oder Leute, die ihm ganz nahe standen, die haben das Neue Testament geschrieben. So, das ist die Lehre der Apostel, dass es in Apostelgeschichte 2 steht. So alles, was wir haben, was wir brauchen, haben wir im Neuen Testament, in der Bibel. So, das heißt, das Fundament ist gelegt. Aus dem Grund, oder als die Apostel, nachdem Judas gestorben war, als sie sich noch einen Zwölften raussuchen, war ja die Bedingung, der musste Jesus gesehen haben, der musste den ganzen Dienst miterlebt haben und musste Zeuge der Auferstehung gewesen sein. Ne? Also das heißt, dieser Ort von Apostel, das ist einmalig, das war nur damals, also die gibt es heute nicht mehr. Und es gibt ja mittlerweile verschiedene Bewegungen, gab es immer wieder in der Kirchengeschichte, die von sich behauptet haben, die gesagt haben, wir müssen das Apostelamt erneuern. Also der Gemeinde heute würde es besser gehen, wenn es wieder Apostel gäbe. Und das ist aus meiner Sicht, von diesen Bibelstellen her, ist es falsch. Halt, ne? Also wenn die Apostel das Fundament gelegt haben, die hatten damals diese einmalige Situation, die hatten die absolute Autorität. Halt, ne? Das, was sie gesagt haben, war Gottes Wort. Das hat heute keiner der sogenannten Apostel. Also das heißt, in dem Sinne brauchen wir das nicht. Und Propheten in dem Sinne, dass sie was Grundlegendes legen. Also so Apostel und Propheten sind aus meiner Sicht die Leute, die damals das Neue Testament geschrieben haben. Das war einmalig. Ne? Und die anderen Sachen, die gibt es interessanterweise noch. Ne? Oder anders gesagt, in den zwei Timotheusbriefen, im Titusbrief, da bereitet ja Paulus den Timotheus und die nachfolgende Generation darauf vor, auf eine Zeit, wenn es keine Apostel mehr gibt. Ne, da sagt zum Beispiel zu dem Titus, sagt, ich habe dich nach Kreta geschickt, damit du dort das in Ordnung bringst, was noch fehlt. Und da sollte halt keine Apostel einsetzen und keine Propheten, aber sollte Älteste einsetzen. Ne? Das heißt, was eine Gemeinde heute braucht, sind Älteste. Und die Bibel bezeichnet die als Hirten und Lehrer. Ne? Das ist das, was es heute braucht. Also das heißt, die Apostel und Propheten, das war einmalig. Evangelisten sind aus meiner Sicht Leute, die so vielleicht auch so einen überörtlichen Dienst haben, die so eine besondere Begabung haben, so wie Billy Graham oder so, wodurch viele zum Glauben kommen. Aber das, was die Bibel deutlich macht, ist, du brauchst für eine Ortsgemeinde die Ältesten. Oder im zweiten Petrusbrief, da sagt es ja Petrus ausdrücklich und sagt, ich will Sorge tragen, also für die Zeit nach meinem Abscheiden. Also er ist sich bewusst, ich werde bald sterben. Und ich schreibe jetzt an die Leute, das gibt jetzt bald durch die Zeit an, wo es keine Apostel mehr gibt. Die sind alle gestorben. Und dann sagt ihr, ihr habt das prophetische Wort, haltet das fest. Und damit meint er die Bibel. Und das wird dann am Ende von dem Abschnitt im Vers 20, 21 deutlich, wo Petrus sagt, das ist also, ich lese es mal vor, damit ich hier keinen Mist erzähle. Das sagt er im Kapitel 1, Vers, ich lese es mal ab, Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Indem ihr zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung oder Prophetie durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Petrus macht deutlich, das prophetische Wort, das ist die Schrift, das ist das Neue Testament. Das ist das, was wir wie so eine Lampe haben an einem dunklen Ort. Also damit können wir in die Zukunft gehen. Das habt ihr für alle Zeiten. Und das heißt, in dem Sinn brauchen wir keine Apostel mehr und keine Propheten. Also in einem anderen Sinn gibt es noch Apostel. Also die Bibel macht deutlich, die unterscheidet zwischen den Aposteln Christi. Also das sind die Apostel heißt einfach Abgesandter, Gesandter. Die Apostel sind die Jesus selber ausgesandt hat. Und dann redet die Bibel aber auch von den Aposteln der Gemeinde. Da zählt zum Beispiel Silas dazu oder Epaphroditus. Die sind von den Gemeinden ausgesandt worden. Also die haben eine andere Autorität als die 12 Apostel. Und das lateinische Wort dafür ist Missionar. Halt, ne? Das heißt, in dem Sinne gibt es noch Apostel, also so Gemeindegründer. Aber die haben nicht die gleiche Autorität wie die am Anfang die Bibel geschrieben haben. Und aus meiner Sicht gibt es so Propheten heute noch, aber die haben auch nicht die gleiche Autorität wie die Bibel geschrieben haben, sondern so ganz praktische Sachen. Aber da gehen wir das nächste Mal drauf ein. Okay, jetzt ist schon ziemlich lang. Ich versuche das nächste ganz kurz zu machen. Das sind jetzt die Bibeltexte. Es gibt natürliche Begabung, Geistesgaben. Also die natürlichen Gaben bekommst du bei der Geburt. Dass jemand handwerklich ist, musikalisch, irgendwie gut schreiben kann, sich gut ausdrücken kann, sportlich und sowas. Und die Geistesgaben, die bekommst du bei der Neugeburt oder auch danach, wenn du Gott darum bittest halt. Ne? Und jetzt ist es ja so, wenn der Heilige Geist in unser Leben einzieht, dann versucht er ja jeden Bereich unseres Lebens zu heiligen. Also ihm so zu machen, dass er was damit anfangen kann. Und von daher glaube ich, dass Gott, dass der Heilige Geist genauso die natürlichen Gaben zu Geistesgaben machen kann. Also das heißt, ich verwende die in der geistlichen Art und Weise. Das heißt, am Ende kommen ja beide Gaben von Gott. Ne? Und ich verwende sie zu seiner Ehre. Dann noch ein paar Sachen. Es gibt Gaben in unterschiedlicher Intensität. Also das heißt, die gleiche Gabe, Evangelisation, wenn du das mal drüber nachdenkst, da gibt es Leute, die haben so die Begabung und die können ganz gut 1:1 mit Leuten reden. Da kommen Leute zum Glauben. Andere stellen sich vor eine Gruppe von 300 Leuten hin und da kommen Leute zum Glauben. Oder solche Leute wie Billy Graham, die stellen sich vor eine Million hin, werden im Fernsehen übertragen und haben einen ganz erfolgreichen Dienst. Ne? Also wo man merkt, wenn jemand, das merkt ihr ja bei dem Thema Musikalität, ne? Jemand ist musikalisch, ne? Aber nicht jeder ist jemand so ein Spitzenmusiker, der das perfekt kann. Oder das ist eine nächste Wahrheit übergaben. Jeder Mensch ist einzigartig in seiner Mischung. Ne? Also du hast, ich gehe davon aus, dass jeder von uns mehr als eine Gabe hat. Und schon alleine die Gabenmischung, die du hast, ne, die ist einmalig, die hat niemand anders wie du. Dann kommt deine Neigung dazu. Ne? Deine Neigung, die sagt, wo ich mich einsetze. Also wofür schlägt mein Herz? Ne? Zum Beispiel, dein Herz schlägt für Kinder. Und du sagst, ich möchte gerne was mit Kindern machen. Dann kommt deine Gabe dazu, deine Gabe, die sagt dir, was du machst. Deine Neigung sagt dir, wo du was machst, deine Gabe sagt du, was du machst. Und wenn deine Neigung ist, mit Kindern zu arbeiten, dann hast du vielleicht die Gabe des Lehrens und du erzählst Kindern die Geschichten von Jesus. Oder du hast die Gabe des Helfens und du hilfst Kindern in einem Kinderheim. Also hast die gleiche Neigung, aber eine unterschiedliche Gabe. Und dann als drittes kommt noch dein Persönlichkeitstyp dazu. Also das sind Leute extrovertiert, introvertiert und das zeigt, wie du was machst. Ne? Und diese drei Sachen zusammen, Neigung, Gabe, Persönlichkeitstyp, das macht so eine einzigartige Mischung aus, wo das deutlich wird, keiner von uns ist eine Kopie vom anderen. Also jeder von uns ist einzigartig. Eine ganze Reihe von Gaben müssen entwickelt werden, nicht alle. Ne? Zum Beispiel interessanterweise das Sprachenreden konnten die Leute bei Pfingsten sofort. Oder auch prophetisch reden, haben die sofort ohne Fehler gemacht. Das sagt ja die Bibel, wenn jemand eine falsche Prophetie bringt, dann soll man nicht auf den hören, dann ist er kein Prophet. Halt, ne? Also das ist eine Sache, die kann ich nicht üben. Aber es gibt andere Sachen, da kann ich üben. Ne? Zum Beispiel, wenn ich so die Gabe habe des Dienens und so, da lerne ich mit der Zeit, wie ich das besser anwenden kann. Oder auch im Lehren, ne? Da kann ich üben, wie ich diese Lehre besser mache. Interessanterweise ist noch, es gibt einen Unterschied zwischen Gaben und Geboten. Ne? Es gibt die Gabe des Lehrens und gleichzeitig gibt es den Befehl, dass wir uns alle gegenseitig belehren sollen. Ne? Dann gibt es die Gabe des Ermahnens oder Ermutigens, ne? Und gleichzeitig gibt es das Gebot, wir sollen uns gegenseitig ermahnen. Und das, bei den anderen ist es genauso. Also, das heißt, es gibt Sachen, die sollen wir alle als Christen machen und manchen fällt es halt besonders leicht. Die haben da eine besondere Begabung. Ne? Die sollen da vielleicht anderen helfen, das gut zu machen. Dann eine Frage, warum machen Menschen, wozu sie nicht begabt sind? Kommt ja leider immer wieder vor. Ne? Da hat man überlegt, so ein paar verschiedene Gründe. Ein Grund ist, die kennen ihre Gaben nicht. Ein anderer Grund ist, sie kennen ihre Gabe, aber verachten die und wollen gerne eine andere Gabe haben. Also, zum Beispiel, da ist jemand hochmusikalisch, kann einen Chor leiten, beherrscht mehrere Instrumente, aber er denkt, die einzig wahre Gabe in der Gemeinde ist es zu predigen und will unbedingt predigen und alle anderen stöhnen darunter und denken, sollte er lieber seine Gabe machen, die er wirklich richtig kann, wo es offensichtlich ist, dass er das gut kann. Ne? Oder manche Leute denken, die sind auf jedem Gebiet begabt. Es gibt ja so Hochbegabte, die haben so viele Begabungen. Das entdeckt man ja zum Beispiel, finde ich ja immer wieder interessant, dann hast du Sportler, die Spitzensportler sind oder irgendwelche Schauspieler und dann werden die zu ihrer Meinung zu politischen Themen gefragt. Dann haben die keine Ahnung davon, aber nur weil sie prominent sind, werden sie dazu gefragt, als ob das irgendwas aussagen würde. Ne? Und das ist das Gleiche im christlichen Bereich. Da ist jemand hochbegabt, ist vielleicht ein toller Evangelist, ist aber kein guter Bibellehrer. Aber er wird dann halt immer gefragt, weil man denkt, da kann er gut reden, muss er doch jede Stelle in der Bibel erklären können. Kann er aber vielleicht gar nicht. Ne? Das kann es in jedem anderen Bereich auch geben. Oder ein christlicher Musiker, der dann die Bibel auslegen soll. Und das ist aber gar nicht seine Stärke. Und ein anderer Grund, was noch sein kann, ich glaube, wir gehen manchmal von der falschen Seite ran. Ne? Wir hier in der Gemeinde, wir arbeiten so mit verschiedenen Arbeitsgruppen. Wir haben ein Putzteam, wir haben Jungschar, Jugend, es gibt Hausmeisterarbeiten und so. Und dann fehlen dann irgendwelche Stellen, wo man sagt, es sind zu wenige Leute in der Jungschar. Und dann wird halt alle möglichen Leute gefragt, bis sich jemand dann breitklopfen lässt. Und vielleicht ist er gar nicht begabt dazu. Ich glaube, umgedreht wäre es besser, mit jedem herauszufinden, was ist denn deine Gabe? Und dann zu überlegen, wo könntest du denn mitarbeiten? Und dann vielleicht gibt es den Arbeitsbereich aber gar nicht und dann fängt jemand das ganz anders an, weil das genau seine Gabe ist. Und noch das Letzte, wie entdeckt man seine Gaben? Also ich glaube, dass wir in der Regel blind sind für unsere eigenen Begabungen. Also zumindest ging mir so. Ich habe lange Zeit gedacht, das, was ich kann, das ist so die Normalausstattung, das kann jeder. Ich war relativ handwerklich begabt und konnte manches und habe dann immer gedacht, warum stellen die anderen sich so dumm an? Das kann doch nur jeder, ne? Weil ich es konnte. Und bis ich dann irgendwann mal mitgekriegt habe, und ich habe immer gedacht, ich bin nicht begabt, halt, ne? Weil ich immer das gesehen habe, was ich nicht konnte. Das habe ich bei den anderen gesehen und habe gedacht, das kann ich nicht. Ich bin nicht musikalisch oder nicht besonders und ich kann das nicht. Und von daher glaube ich, wir müssen uns gegenseitig helfen. Es werden ja heute so verschiedene Gabentests angeboten. Ich habe das schon mit mehreren Leuten gemacht. Was mir aufgefallen ist, diese Gabentests, die funktionieren nur, wenn derjenige schon mal irgendwo mitgearbeitet hat, sich schon mal irgendwo ausprobiert hat. Sonst geht das überhaupt nicht. Ne? Und in der Bibel gab es keine Gabentests. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass es uns gesagt werden muss, was unsere Gabe ist, ne? Was wir vorhin hatten. So, die Ältesten haben die Aufgabe, jeden in der Gemeinde einzurenken. Also das heißt, die sollten einen Blick dafür haben, was hat denn jemand für eine Begabung? Oder bei Timotheus steht, dass Paulus ihm sagt, du hast diese Gabe durch Handauflegung im Beisein der Ältesten von mir bekommen oder bestätigt oder irgend sowas halt. Ne? Also das heißt, die Leute, die eine Gabe haben, die erkennen relativ schnell, wer die gleiche Gabe hat. Und die sollten die ermutigen. Halt, ne? Und das kannst du selber machen. Also eine Sache ist, wenn du nicht weißt, was deine Gabe ist, bete dafür. Ne? Die Bibel sagt, dass wenn jemand Weisheit mangelt, soll er Gott bitten und er gibt einen. Ne? Also er wird uns das zeigen. Dann diese generelle Dienstbereitschaft zu sagen, ich will Gott dienen, ich will mitarbeiten. Und dazu gehört, ich probiere das einfach mal aus. Ich probiere mich an verschiedenen Stellen aus und merke dann, was geht denn gut. Und eine Hilfe ist natürlich, diese Gaben zu kennen. Und was ich sehr hilfreich finde, ist so drei Fragen, so zum Reflektieren. Das erste ist, was mache ich gern? Also was geht mir einfach von der Hand? Woran habe ich Freude? Also da blüht mein Herz auf, wenn ich das mache. Das zweite, wo habe ich Erfolg? Was gelingt mir? Und das dritte, was sagen mir andere? Wo bestätigen Leute, das kannst du gut?